Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen zum Feedback Feminism, dem Gespräch der Gesprächsreihe rund um Feminismus, die die Ausstellung zu Carol Ramas Kunst begleiten soll. Und heute war unser Thema ein lustvolles Thema. Es geht um das Spannungsverhältnis zwischen feministischen Auseinandersetzungen rund um die Ermächtigung des Frauenkörpers und die Auseinandersetzung mit Pornografie, pornografischen Inhalten und wie diese beiden Momente in einem Spannungsverhältnis aus feministischer Sicht betrachtet sich zueinander verhalten. Um dieses Spannungsverhältnis zu ergründen, anzuschauen, zu analysieren, vielleicht aufzulösen oder auch nicht, freue ich mich wahnsinnig heute mit Madita Oeming, die unter anderem als Pornowissenschaftlerin vorgestellt wird gerne in diesen Präsentationen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Aktivistin und setzt sich seit Jahren mit der Idee der Pornografie als Teil der Gesellschaft wirklich auf eine so intelligente, kluge, warmherzige und schlaue Art und Weise auseinander, dass ich wirklich geehrt und erfreut bin, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du heute mit mir sprichst.
Dankeschön.
Ich habe es am Anfang schon, glaube ich, in meiner verschachtelten Art vermittelt, unwillentlich, dass mit der Pornografie und der Idee der Pornografie unglaublich viele Assoziationen und Konnotationen und Aufladungen einhergehen. Es ist ein diskursiv hart umkämpftes Feld und gleichzeitig ist sie eins der ältesten Kulturprodukte, in Anführungszeichen, die der Mensch erzeugt hat, weil er schon immer, wenn es Medien irgendwo gab, Höhlenwände irgendwo gab, sein Sexualleben in irgendeiner Form festgehalten hat. Wirklich sehr banale Frage, aber in einer vermeintlich aufgeklärten, liberalen Gesellschaft. Warum haben wir noch diese enorme Schamhaftigkeit und manchmal eine seltsame Unbehaglichkeit im Sprechen über Pornografie?
Ja, vermeintlich aufgeklärt ist wahrscheinlich das wichtige Stichwort dabei. Ich denke, dass wir uns häufig selbst für aufgeklärter, gerade so als europäisches Kollektiv halten, als wir es dann sind. Ich denke, dass wir selbst im Sprechen über Sexualität noch nicht so weit sind, wie wir denken. Wir haben nicht wirklich eine Gesprächskultur entwickelt, über Sex zu sprechen, insbesondere über das Private hinaus. Und im Pornografischen steckt eben nicht nur der Sex, sondern die sexuelle Fantasie. Und sexuelle Fantasien sind in ihrer Natur, sage ich mal, ganz oft normverletzend, grenzverletzend, gewaltsam, nicht politisch korrekt, wie manche Menschen sagen würden, und oft nicht im Einklang mit unseren Werten. Und das macht es sehr schwierig, dann die Inszenierung von sexuellen Fantasien mit uns zu vereinbaren. Also das ist die individuelle Ebene. Ganz viele Menschen haben Schamgefühle, ein schlechtes Gewissen, nachdem sie zu Pornos masturbiert haben und vielleicht auch so eine moralische Inkongruenz. Also sie halten es eigentlich für falsch und machen es trotzdem. Das ist schon schwer, mit sich selbst zu vereinen und dann mit anderen darüber in den Austausch zu gehen, erst recht. Hinzu kommt, dass die Pornoindustrie, also die Produktion von Pornos, so negativ besetzt und so intransparent für viele Menschen ist, dass man oft das Gefühl hat, mit einem Fuß irgendwie schon in der Straftat zu stehen und in den illegalen Inhalten. Und ganz pragmatisch kommt natürlich hinzu, dass Pornos etwas ist, was die meisten Erwachsenen eher alleine nutzen. Das heißt, wir haben nicht so ein automatisches Gespräch, wie wenn wir zusammen ins Kino gehen oder abends die Netflix-Serie zusammen gucken, wo ein Gespräch zustande kommt und wo auch eine gewisse Legitimität da ist, weil wir wissen, okay, zumindest die andere Person guckt es auch mit mir oder der Kinosaal ist voll, während wir beim Porno schauen doch immer wieder denken, ich bin die einzige komische Perverse, die sich das anguckt. Ja.
Aber diese Inkongruenz finde ich unglaublich faszinierend, weil das ist auch eines der Aspekte, über die wir unbedingt sprechen müssen, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns gerade in einem Museum befinden, vor dem Hintergrund, dass wir diese fantastische Ausstellung von Carol Rahmer haben, wo auch Bilder, Aquarelle zu sehen sind, die als pornografisch gelesen oder gewertet werden können. Ob sie das sind, können wir gleich auch noch besprechen, weil sie haben ja keinen Erregungsanspruch, aber sie sind trotzdem natürlich sehr explizit in der Darstellung weiblicher Genitalien und auch einer defekierenden Frau. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Aber das finde ich extrem faszinierend. Ich kann es auch bei mir beobachten. Wir wissen ja alle, dass wir in irgendeiner Form, also es sei denn, wir sind asexuell und lehnen jede Form von Sexualität für uns ab, aber gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass die meisten, allermeisten Menschen irgendeine Form von Sexualität, konsensualer Sexualität in ihrem Alltag bestreiten. Dass wir trotzdem dann extrem peinlich berührt sind, wenn das in Kulturprodukte überführt wird und eine Sichtbarkeit erfährt. Dass da auch Schutzideen dahinter sind, die manchmal wohl motiviert sind, manchmal fehlgedacht sind. Darauf kommen wir auch gleich im Zuge deiner Arbeit zu sprechen. Aber diese Diskrepanz, wir wissen alle, es gibt Pornos, wir wissen alle, die meisten schauen Pornos, wir wissen alle, die meisten Menschen haben Sex. Warum fällt es uns so dermaßen schwer zu ertragen, dass diese Sexualität eine Sichtbarkeit in einer industriellen oder wie auch immer gearteten Form hat, wie es eben andere Sachen auch haben? Wir sehen auch 1000 Fotos von Sonnenuntergängen oder 1000 Fotos von unseren Essen, Gärten, alles, was uns beschäftigt. Also warum ist da die Sexualität dann so verschämt ausgeklammert?
Ich würde sagen, dass uns im Porno oft Anteile von uns begegnen, denen wir sonst in unserem alltäglichen Leben und auch in unserer gelebten Sexualität nicht unbedingt Raum geben. Und das kann natürlich eine Konfrontation sein, die unangenehm sein könnte. Die ist auch reizvoll. Also sehr viele Menschen schauen in Pornos gerne Dinge an, die sie selbst noch nie erlebt haben, auch gar nicht erleben möchten. Also da ist ja auch oft so eine Vermischung zwischen einem sexuellen Bedürfnis und einer sexuellen Fantasie. Also das, was wir uns dort anschauen und wovon wir erregt werden, ist oft gar nicht das, was wir erleben möchten. Und das ist wichtig für uns selbst zu verstehen, damit wir nicht diese ja fast schon Dissoziation von unserem Porno schauen, denn ich habe und denke, was stimmt nicht mit dir. Aber zum Beispiel auch, wenn wir mitkriegen, was Beziehungspersonen von uns für Pornos gucken, also da gibt es ja auch oft so eine Debatte von, wieso guckst du dir das an? Wir machen das nicht zusammen. Was fehlt dir? So ein Gefühl von Konkurrenz zu pornografischen Inhalten. Und das finde ich auf einer Beziehungsebene nochmal ganz spannend, was da alles so abläuft, wie wir irgendwie auch denken, dass Solosexualität nur Ersatz für fehlende Paarsexualität ist und auf jeden Fall im Konkurrenzverhältnis steht und dementsprechend eben auch das Masturbieren zu Pornos irgendwie ein Angriff auf eine Paarsexualität wäre, was ich für konstruiert halte und eigentlich patriarchal gewachsenes Narrativ, aber das würde jetzt zu weit führen. ja, aber ich denke, es ist vor allen Dingen dieses, ja, dich guckt da irgendwas von dir selbst an, mit dem du vielleicht nicht so gut im Kontakt bist und was du eben oft auch nicht reflektieren konntest, weil eben das Gespräch nicht passiert. Also ich erinnere mich da bei mir, als ich so die ersten Gespräche angefangen habe zu führen, und das war bei mir auch spät. Also es ist nicht so, dass ich mit einem entspannten Umgang mit meiner Pornosucht geboren wurde, sondern ich musste das auch lernen. Und dieser Erleichterungsmoment in diesen ersten Gesprächen mit Menschen, die meine Werte teilen, die meine feministische Agenda teilen, wo ich irgendwie weiß, die sind in anderen Bereichen ein Kompass für mich, da dann etwas zu teilen, ob das jetzt die konkret gleiche Fantasie war oder einfach nur dieses Gefühl von, oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst, das ist so erleichternd. Ja, und das fehlt halt den allermeisten Menschen und deswegen bleibt da einfach das Unbehagen.
Auf das ich auch noch gleich mit dir näher eingehen möchte. In deiner Arbeit sprichst du von einem neuen Porno-Alarmismus, der jetzt präsent ist und im Grunde eine weitere Form der Moral Panic ist. Also man macht ein Medium in irgendeiner Form verantwortlich für die Verrohung der Jugend beispielsweise oder man pathologisiert es, indem man sagt, die Menschen werden süchtig nach dem Buch zum Beispiel oder war ja eine Angst, die da war, oder eben dem Internet, Videogames und so weiter. Inwiefern unterscheidet sich dieser von dir beobachtete neue Pornoalarmismus, diese Pornopanik von der Kritik, der nachvollziehbaren Kritik, die zum Beispiel während der Porno-Wars oder in den 70ern von feministischer Seite geäußert worden ist? Was hat sich da noch verändert in der Alarmiertheit?
Also nicht alles hat sich verändert. Da gibt es auch Kontinuitäten, gerade dieser innerfeministische Kampf, der in den 70ern entstanden ist, der wird weiter gekämpft mit recht verhärteten Positionen tatsächlich. Also da würde ich eher ein Fortlaufen sehen. Was sich verändert hat, ist natürlich die Digitalität. Also mit dem digitalen Zeitalter, das ist im Prinzip auch nur noch mal ein Beschleunigungsmotor für viele dieser Themen gewesen. Also gerade das Thema Kinder und Jugendliche hat natürlich noch mal eine andere, auch berechtigte Brisanz dadurch zu bekommen, dass es so leicht zugänglich ist. Aber diese Ängste um Kinder und Jugendliche werden eben auch sehr instrumentalisiert. Also da gibt es einen Anteil, der ist berechtigt, darüber sollten wir sprechen und ja, präventiv mit dem Thema umgehen. Aber der andere Teil ist eben unter dem Deckmantel des Jugendschutzes eine Anti-Porno-Agenda zu fahren. Und das ist etwas, was dort häufig passiert, ähnlich wie mit der Sucht, die du angesprochen hast. Also Menschen können ein suchtähnliches Verhältnis zu ihrer Pornonutzung entwickeln. Das gilt eigentlich für alle Dinge, die wir konsumieren und die Dopamin ausschütten. Also wir können auch süchtig nach Arbeit, süchtig nach Shopping, süchtig nach Essen, anderen Dingen werden. Aber ein Großteil der Bevölkerung hat eben ein gesundes Verhältnis dazu. Und deswegen neigen wir nicht dazu zu sagen, alle Fitnessstudios werden geschlossen, weil manche Menschen entwickeln eine Sportsucht. Aber das ist die Argumentationsweise, die bei Pornografie an den Tag gelegt wird. Also nur um das einmal deutlich zu machen, dass sich nicht alle Bedenken völlig übertrieben, irrelevant oder an den Haaren herbeigezogen finde, sondern die Konsequenzen, die daraus gezogen werden oder auch das Ausmaß, das ihnen gegeben wird. Und zum Beispiel diese Pathologisierung, das hat zwar ganz alte Wurzeln, dass wir zum Beispiel Masturbation pathologisieren, diese Idee von, wer masturbiert, wird blind, das sind so ganz alte Narrative oder in der Antike.
Nicht? Kommst du lang?
Eine Erleichterung, die Sie schon mal mitnehmen können heute Abend. Oder in der Antike ging es immer darum, dass man die Säfte nicht verschwenden darf. Da hatte man diese Säftelehre des Körpers. Das sind dann alte Dinge, die auch wiederkommen. Aber dieser pseudowissenschaftliche Diskurs, also dass immer behauptet wird, es gibt ja jetzt die Studien, die belegen, dass es wirklich schädlich ist. Das hat jetzt nichts mehr mit Moral zu tun, sondern das ist jetzt Wissenschaft. Das ist schon was sich noch mal sehr verstärkt hat über die letzten 10, 15 Jahre und natürlich auch die Digitalität nicht nur im Nutzen von Pornografie, sondern eben auch, wie sich Diskurse formen. Also gerade in rechten Gruppen gibt es auch einen ganz starken Anti-Porno-Diskurs und der kann sich natürlich auch nochmal anders verbreiten, wenn ich jetzt an so Plattformen wie Reddit denke oder so. Da wurde die NoFap-Bewegung, das ist so die moderne Anti-Masturbationsbewegung, ins Leben gerufen. Das sind so Strömungen, die ohne diese Form von Vernetzung so, denke ich, gar nicht möglich wären. Und auch so mit der sogenannten Manosphäre und Incel-Logik und so, da kommt ganz viel zusammen. Das sind für mich schon neue Charakteristika. Und was diese Wellen von Moralpanik aber gemeinsam haben, ist, dass sie immer kommen, wenn es einen Sichtbarkeitsschub gibt. Also du hast eben von den 70er Jahren gesprochen und der feministischen Debatte, die hing damit zusammen, dass Pornografie legalisiert worden ist. Feiern wir übrigens nächste Woche 50 Jahre Geburtstag hier in Deutschland. Am 28. Januar 1975 wurden Pornos legalisiert in Westdeutschland. Und dementsprechend, etwas wird scheinbar normalisiert. Es gibt eine größere Debatte. Als der Videorekorder erfunden wurde, gab es wieder so einen Sichtbarkeitsschub, weil Porno nach Hause kam. Und mit dem Internet gab es das wieder. Und da können wir immer auch eine Welle von Widerständen und Gegenbewegungen beobachten.
Das ist ein interessanter Punkt, weil es sind, also du hast gerade verschiedene Gruppen genannt, dann hat man Radikalkonservative zum Beispiel, man hat vielleicht Menschen aus der Männer aus der Menosphäre, die sich dagegen aufstellen, und hat einen feministischen Kampf Und dann, sagen wir mal, vielleicht auch eine Gruppe von PädagogInnen oder so, die um den Kinderschutz besorgt und bemüht sind. Und alle teilen offensichtlich eine Angst vor dem Produkt Pornografie aus verschiedenen Gründen heraus, aber sind dann vereint eben in im Kampf gegen das Produkt. Wie kriegen wir es hin, die Notwendigkeit bestimmter oder die Richtigkeit bestimmter Ängste ernst zu nehmen und dahin zu arbeiten, ohne gleichzeitig in eine komplette Zensurlogik zu verfallen, die dann wiederum rechtsmotiviert wäre oder eben konservativ reaktionär wäre. Mhm. Weil die Idee jetzt zum Beispiel von der feministischen Bewegung ist, die Frau zu befreien. Die Argumentation ist von Feministinnen, die sich kritisch Pornografie gegenüber äußern, Frauen werden abgewertet, werden objektiviert, dankeschön. Frauen, es werden patriarchale Strukturen reproduziert und es ist der männliche Blick, der Male Gaze, der da gegen die Frau eingesetzt wird. Das ist ja erstmal ein absolut berechtigter Einwand oder eine ernstzunehmende Sorge, genauso wie der Kinderschutz, wo wir ja dann unterscheiden wollen oder wo wir dann sagen möchten, hier wird es aber zu radikal, ist, wenn dann irgendwelche konservative oder super religiöse Menschen kommen und sagen, Frauen dürfen gar keinen Sex haben, in keinem Medium ever, man darf nie eine lustvolle Frau sehen, man darf nie einen Menschen beim Orgasmus sehen, weil das ja nicht das ist, was wir dann als liberale Gesellschaft verteidigen wollen würden. Also wie kriegen wir es hin, sozusagen diese Ängste, diese unterschiedlichen Ängste aufgedröselt zu bekommen, ohne in Anführungszeichen die Effekte von Pornografie, die möglichen Effekte von Pornografie auf Gesellschaft nicht auch genügend ernst genommen zu haben?
Also wenn ich das wüsste, wäre mein Leben sehr viel leichter. Deswegen habe ich kein Patentrezept, mit dem ich darauf antworten könnte. Grundsätzlich würde ich sagen, es geht darum, das alles sichtbar zu machen und vor allen Dingen eben differenziert hinzuschauen. Und das passiert nie. Also es ist oft ein sehr großes Schwarz-Weiß-Denken, eine Generalisierung alleine schon von Pornografie. Also worüber sprechen wir denn, wenn wir über Pornos sprechen? Das ist ja ein unfassbar diverses Medium. Sprechen wir hier über den Markt? Sprechen wir über die Bilder? Sprechen wir über die Plattformen, die es verteilen? Also da ist ja eine ständige Vermischung. Dann gibt es ganz wenig Wissen darüber, ganz viel gefühltes Wissen und ganz starke Meinungen, aber es gibt wenig Forschung und die Forschung, die es gibt, wird gerne ignoriert oder falsch interpretiert. Die Forschung selbst ist sehr, hat einen sehr negativen Bias, also fragt schon von vornherein sehr kritische Fragen und ist nicht ergebnisoffen. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass schon die Kritiken selbst, und da würde ich die feministische Kritik auch komplett mit reinnehmen, auch total undifferenziert ist. Und dass auch in der feministischen Kritik oder auch in der pädagogischen Kritik steckt für mich ein wesentliches Element, was sich überschneidet mit rechten oder konservativ, christlichen, wie auch immer, gearteten, eher regressiven, repressiven Bewegungen. Und das ist eine Entmündigung. Also da drin ist ein Aspekt der Entmündigung sowohl von Frauen als auch von Kindern und Jugendlichen. Und dieser schmale Grat zwischen Schutz und Entmündigung, ja, der kippt eben schnell. Und ich würde schon den Vorwurf machen, auch in der feministischen Kritik am Porno der 70er, dass das gekippt war. Und da finde ich es auch einfach immer noch mal wichtig zu sagen, du hast ja eben schon gesagt, die Kriege, die Pornokriege oder die Sexkriege. Und da wird oft gedacht, dass es ein FeministInnen-Kämpfen gegen Pornografiekrieg war, aber es war ein innerfeministischer Kampf, also feministische Lager gegen feministische Lager. Und ich finde, dass tatsächlich in Deutschland diese andere feministische Position sehr wenig Sichtbarkeit hatte. Also wir haben Alice Schwarzer, die Porno-Kampagne, wie sie sie nannte, sehr prominent so ab den 80ern über die Emma als Sprachrohr in die Gesellschaft getragen hat, die hier sichtbar war. Und das hatte sie mehr oder weniger übernommen, sage ich jetzt mal so, von der englischsprachigen Bewegung, Figuren wie Catherine MacKinnon oder Andrea Dworkin, und hat auch viele dieser Argumente auch der Gesetzgebung und so nach Deutschland gebracht. Und man hatte hier, habe ich den Eindruck, ich habe die Zeit nicht feministisch denkend miterlebt, aber Feministinnen dieser Zeit transportieren mir sehr oft, dass für alle klar war, das ist die feministische Position, die man haben kann zu Pornografie. Entweder man hat die oder man ist eben pro Porno, patriarchal und so weiter und so fort. Und das finde ich richtig schade, historisch, dass wir nicht diese sichtbare Vertreterin des sogenannten sexpositiven Feminismus hatten. Also eine Beate Uhse zum Beispiel oder eine Theresa Orlowski, die in dieser Zeit Pornos produziert haben, haben sich weder als Feministinnen verstanden, noch wurden sie so verstanden und auch irgendwie zu Recht. Das eine war eine eigentlich waren es beides Geschäftsfrauen, die berechtigterweise profitorientierte Entscheidungen getroffen haben, aber sie waren eben nicht aktivistisch motiviert. Und das fehlt so in der historischen Perspektive.
Die innerfeministischen Kämpfe und die verschiedenen Ängste, die miteinander vermengt werden, die unterschiedlich motiviert sind und unterschiedliche Ziele verfolgen, aktivistisch und politisch, münden dann trotzdem alle in dasselbe Ziel oder in denselben Wunsch, nämlich die Unsichtbarmachung von auch weiblicher Erotik in dem Moment ja auch. Und das passiert ja aber gerade im feministischen Diskurs nicht ohne einen historischen Kontext, was pornografische Produktionen angeht. Wenn wir Pornos definieren als etwas, das ein Erregungsangebot sein möchte, also etwas, das funktional ist, mit der Intention, eine bestimmte körperliche Reaktion hervorzurufen. Und das ist ja auch die Unterscheidung, die dann Kulturwissenschaftler dann mit der Kunst machen, weil die ja normalerweise ohne Intention ist, sonst, also die Kunst ist eben dann l'art pour l'art, deswegen ist sie Kunst und nicht dann Kundendienst. Wenn also Pornografie eine Funktion erfüllen will, nämlich ein Erregungsangebot zu sein und gleichzeitig das so ein alltäglicher Inhalt ist oder eine alltägliche Sichtbarmachung einer Tätigkeit des Menschen, wie kriegen wir eine gesellschaftliche Verankerung oder Verortung von Erotik oder auch pornografischem Material innerhalb der Gesellschaft hin, die aber gleichzeitig eben bestimmte Werte und Normen, die wir etablieren, zum Schutz der Menschen und zum Schutz von Frauen, zum Schutz von Kindern, nicht verrät in dem Moment.
Große Frage. Ich glaube, woran ich gerade so hängen bleibe in deiner Frage ist, dass du sagst, Pornografie ist ein Erregungsangebot. Was finde ich so eine schöne Formulierung. Und ich wünsche mir eigentlich eine Gesellschaft, in der Pornos genau das sein dürfen und nicht mehr. Und sie sind aber viel mehr in unserem aktuellen Blick darauf. Also Pornos, was Pornos alles leisten sollen, wenn man so zuhört. Also Pornos sollen gleichberechtigten Sex zeigen, Pornos sollen Frauen befreien, Pornos sollen vielfältig sein, Pornos sollen am besten Kindern und Jugendlichen erklären, wie man sicher Sex hat, wie man miteinander kommuniziert. Also es soll am besten ein Bildungsangebot sein, sie sollen politisch sein, sie sollen schön sein, sie sollen bitte Kunst sein. Also gerade für Frauen muss das anspruchsvoll, ästhetisch, ich bin jetzt zynisch, aber man hört diese Formulierung sehr oft im Kontext von Frauenpornos. Also da sind ganz viele Ansprüche, die an Pornografie gestellt werden, die gar nichts mit einem Erregungsangebot zu tun haben. Und da liegt genau der Knackpunkt für mich, dass wir das so missverstehen und nicht sehen, es ist ein Erregungsangebot. Also das heißt, da ist für mich eigentlich schon die wahrscheinlich Utopie, die ich mir wünsche, ist, dass es genau das sein darf. Und das ist es eben im Moment nicht. Und ich finde aber diese Selbstverständlichkeit, mit der wir eine feministische Kritik angenommen haben, als logisch und einleuchtend und berechtigt, je länger ich darüber nachdenke, immer fragwürdiger. Also wir können festhalten, dass Pornos ein Medienprodukt sind, das sehr lange primär von Männern, damit meine ich vor allen Dingen weiße Heteromänner, für weiße Heteromänner produziert worden ist. Das ist gerade in der Zeit, als es noch illegal war, also vor 75 in Westdeutschland, an Orten gezeigt wurde, wo nur Männer Zutritt hatten. Also seien das Burschenschaften, Bordelle etc. Also das heißt, es haben sich Konventionen entwickelt, die an dem sogenannten männlichen Blick ausgerichtet waren. Aber Die Idee eines männlichen Blicks im Pornografischen kann man auch auf jeden Fall in Frage stellen. Also die Idee, dass das eine homogene Gruppe ist, also dass der männliche Blick heutzutage, das war ein sehr wichtiges Konzept der feministischen Filmtheorie, als es entwickelt worden ist, dass der zum Beispiel heteronormativ ist, also dass da ein Heteromann angenommen worden ist und auch so eine Homogenisierung und da wieder ein Gender-Stereotyp drinsteckt und so. Das ist auch außerhalb der Pornografie schon besprochen und kritisiert worden. Ich finde es trotzdem noch ein hilfreiches Konzept, aber man darf es auch nicht überstrapazieren und vor allen Dingen dem nicht einfach einen weiblichen Blick gegenüberstellen, was nicht nur binär gedacht ist, sondern eben auch wieder diese ganze, ja, die vermeintlichen Geschlechterunterschiede versucht zu zementieren. Und das finde ich gerade beim Pornografischen eben sehr auffällig, wie wir denken, Frauen wollen was anderes sehen, Frauen brauchen was anderes. Und das ist, also auf einer rein körperlichen Ebene, und ich will Erregung nicht auf Körper reduzieren, aber wenn wir wirklich nur die Körper angucken und die neurobiologischen Reaktionen, dann reagieren Männer und Frauen identisch auf pornografische Reize, rein körperlich. Was sie dann aber darüber sagen, also in den Befragungen dazu, da gibt es eine Diskrepanz, wo man jetzt fragen kann, entweder ich spüre die eigene Erregung nicht oder ich schäme mich für die eigene Erregung oder, und das stimmt natürlich auch, zur Erregung gehört mehr als nur eine körperliche Reaktion. Wichtig zu sagen, weil eine Erektion oder Lubrikation ist kein Konsens. Kurzer, wichtiger Einschub, gerade im Kontext von Gewalt. Warum bin ich da gelandet? Weil ich einfach finde, dass die ganze Debatte, die darum geführt wird, so verkürzt ist, oft so in sich sexistisch, so sehr Gender-Stereotypen bestätigt und das für mich nicht die Gesprächsthemen sind, um die es gehen sollte in der feministischen Kritik von Pornografie und die auch nicht aufgehoben wird, wenn wir Frauenpornos kreieren, die den weiblichen Blick bedienen, die dann andere Dinge zeigen. Und das zum Beispiel in dieser frühen feministischen Kritik, also die sogenannten sexpositiven Feministinnen oder Antizensurfeministinnen haben ja quasi gesagt, Pornos, wie sie sind, sind nicht gut. Wir waren uns alle einig, das ist ein Problem von Männer für Männer. Wir müssen die Bilder verändern, wir müssen uns einschreiben in den Porno. Und was gemacht wurde, war, dass versucht wurde, alles umzukehren. Also okay, man sieht immer Penisejakulation in Pornos, das scheint den männlichen Blick zu bedienen. Keine Penisejakulation mehr in feministischen Pornos. Es macht aber grundsätzlich keinen Sinn. Also natürlich kann das erregend sein für jemand anderen als nur Menschen mit Penis, eine Penisejakulation zu sehen. Genauso sagen wir, die Frauen stöhnen immer so laut im Porno. Das ist ja nur, um den männlichen Blick zu bedienen, damit die Lust der Frau sehen. Also dürfen sie auch nicht mehr stöhnen. Und ich überzeichne das jetzt so ein bisschen, aber trotzdem sind da ganz viele Annahmen reingeflossen, in was zu sehen, frauenfeindlich ist. Und das ist eigentlich alles irgendwie als frauenfeindlich eingestuft worden. Und das ist, glaube ich, mein Problem in der Quintessenz, was ich habe, ist eine Logik, in der es gar keine Möglichkeit gibt, eine Frau sexuell aktiv vor einer Kamera zu sehen, sich irgendwie medial zu inszenieren. Da muss irgendein Denkfehler in der Logik sein, weil das muss für mich irgendwie machbar sein. Natürlich sind wir in Strukturen und Machtverhältnissen. Und das ist nicht genau das Gleiche, ob ein Männerkörper inszeniert wird oder ein Frauenkörper. Also das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber die Frage ist, müssen wir nicht daran arbeiten, müssen wir nicht das aus dem Weg schaffen? Also ich bleibe immer wieder daran hängen zu fragen, ist das wirklich ein Problem in sich? Und ist nicht das Bild egal, solange die Strukturen drumherum anders sind? Also bewerten wir das nicht nur deshalb so, weil wir in diesen Strukturen immer noch leben, weil Gesellschaft danach organisiert ist, weil Frauen überproportional viel Gewalt erleben zum Beispiel. Aber ist das Problem nicht mehr die Femizide als die Penisejakulation im Porno, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Und die Zusammenhänge, die dazwischen oft gesehen werden, die halte ich zum Teil für konstruiert. Und auch da ist es natürlich die Utopie, da anzukommen, wo alle in einer völligen Gleichberechtigung sind und deswegen auch die Inszenierung fernab aller Normen vollkommen unproblematisch ist. Aber das wäre die Zielgerade. Und für mich ist eben das Pornografische auch durch die Stigmatisierung immer noch so deutlich markiert als das andere und als das nicht gesellschaftlich anerkannte, dass für mich die Bilder, die wir dort sehen, am Ende eigentlich weniger bedrohlich sind als zum Beispiel das, was ich täglich in einer Berieselung von Werbung und eben gesellschaftlich anerkannten Medien erlebe, was ja voll ist von alledem. Also ich glaube, mein Hauptpunkt ist zu sagen, wir gucken da so streng hin, obwohl das eigentlich am meisten markiert ist als das, was nichts mit unserer Realität zu tun hat und das auch so übertrieben dargestellt ist, dass es viel weniger als Identifikationsfläche dient. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch am meisten ärgert, dieser ungerechte, strengere Blick, obwohl da eigentlich klar ist, dass es ein Medium ist, was mit Übertreibungen arbeitet und mit Tabubrüchen arbeitet und mit dem Verbotenen arbeitet. Ich weiß nicht, ob das annähernd deine Frage beantwortet
absolut
hat.
Absolut, weil mir das gerade auch einen Aha-Moment verschafft hat, in dem Sinne, als du gerade davon gesprochen hast, dass du im Alltag zum Teil mehr auch visuelle Gewalt oder eine symbolische Gewalt, die sich visuell überträgt, wahrnimmst gegenüber Frauen, wo meine erste Assoziation war, man hat das Gefühl, dass zum Beispiel Tradwives auf eine ganz andere Art und Weise visuell objektiviert werden, als es dann bei der Abbildung vom Geschlechtsverkehr von zwei Schauspielern, die dafür diese Arbeit leisten, ist der Fall wäre. Und ich tatsächlich mich beobachtet habe, in dem Moment, wo du das gesagt hast, bei der Feststellung, dass ich das eine viel bedrohlicher finde. Eine Frau im Petticoat, die sagt, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für meinen Mann den ganzen Tag zu kochen. Juhu! Und parallel dazu Menschen, die sich beim Sex filmen. Oder Amateure. Oder keine Ahnung, professionelle, I don't know. Das war nur so ein kurzer Aha-Moment und das bringt mich aber zu einem zweiten Themenkomplex, in Anführungszeichen, das ist vielleicht zu groß gefasst, aber zum zweiten Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen wollen würde, nämlich, du hast gerade Male Gaze schon genannt. Der männliche Blick ist tatsächlich ja auch Ausdruck von Machtasymmetrien und Dispositiven, von Machtdispositiven, die da sind. Und deswegen ist ja eine absolut nachvollziehbare Diskussion darüber geboten, ob eben dieser männliche Blick erstens so da ist. Und ich verstehe absolut, was du sagst, wenn du sagst, ja, das ist aber sehr binär gedacht und Female Gaze ist irgendwie im Porno auch komisch und why. Dennoch müssen wir natürlich von einem historischen Kontext, einer patriarchalen Logik, das im Hinterkopf behalten, dass Pornos dann diese Logiken reproduzieren, ob sie wollen oder nicht. Aber dieser Male Gaze ist ja auch etwas, das nicht nur die Machart mit beeinflusst und bedingt, ob das dann ein Porno ist, der die Frau vielleicht objektiviert oder nicht, sondern auch unseren Voyeurismus als Auditorium nochmal herausfordert. Und deswegen an dich die Frage, wenn wir Pornos anschauen und Perspektiven einnehmen einer schauenden Person und sei es sogar vielleicht im Extremfall POV-Pornografie, wie gehen wir mit der Vermengung zwischen dem Nutzen dieses Materials und dem uns daran ergötzen, bei gleichzeitigem Wissen, dass das natürlich auch was Transgressives haben kann, gerade wenn in den pornografischen Inhalten ein Machtdispositiv inszeniert, reproduziert und oder dargestellt wird. Wobei ich eben nicht unterstellen will, dass in jedem Porno per se diese Machtdispositive automatisch da sind. Aber wir können es ja, also wir klären das ja für uns vorher auch nicht großartig ab, jetzt, wenn wir uns das angucken. Aber es kann, qua Affekt- und Erregungssituation ja schwerlich eine gesellschaftspolitische, ethische Auseinandersetzung mit der eigenen Blickposition auf pornografische Inhalte beim Konsum des pornografischen Inhalts geben. Mhm. Und dennoch sollte es eine Notwendigkeit oder eine Freiheit, eine Erlaubnis geben können dürfen, pornografische Inhalte irgendwie zu konsumieren, um Sololiebe zu machen oder einfach es anzuschauen oder aus Unterhaltungszwecken für die Dialoge. I don't know. Wie kriegen wir sozusagen eine differenzierte, eine ethischere, eine diskriminierungsfreie Form des Pornokonsums für uns hin, der die Machtdispositive durch unseren Blick darauf nicht auch mit reproduziert.
Also erstmal würde ich sagen, von sich selbst zu erwarten, dass im erregten Moment alle Analysen durchzugehen, die man irgendwie durchgehen kann, das ist auf jeden Fall ein zu hoher Anspruch. Also ich würde sagen, selbst ich, die seit 10 Jahren beruflich Pornos guckt, schafft das nicht. Und da bin ich auch verzeihend mit mir selbst. Aber die große Frage ist ja, haben wir das irgendwo drumherum? Und das haben wir natürlich allein dadurch nicht, dass wir keine Gesprächskultur entwickelt haben, dass wir das nicht reflektieren. Also die allermeisten Menschen haben keinen reflektierten Umgang mit ihrer eigenen Pornonutzung. Und dadurch kommt es auch wenig zu Unterhaltungen, wie wir es bei anderen Medieninhalten haben. Wo man vielleicht auch mal sagt, so ja, hast du letztes Jahr mal ein Buch gelesen, was eine Frau geschrieben hat oder irgendwie sowas. Diese Unterhaltung führen wir selten über Pornos. Mhm. Wir haben auch nicht so ein Korrektiv von außen, aber wir haben halt so ein latentes, sei das moralisch oder religiös oder politisch motiviertes, schlechtes Gewissen, aber das ist für mich gar kein produktives Korrektiv, weil es auch alles über einen Kamm schert und es auch völlig egal, welche Inhalte ich mir da angucke. Und da finde ich es halt auch immer wieder wichtig, nochmal drauf zu pochen, um da auch nochmal anzuknüpfen an diese 70er-Jahre-Kritik, wo ja gesagt wurde, Pornos zeigen immer Gewalt, Pornos sind Gewalt und Pornos führen zu Gewalt. Und dass Pornos zu Gewalt führen, ist definitiv immer noch nicht belegt. Ich will es auch nicht als widerlegt bezeichnen, aber wenn nicht quasi Menschen, die eh schon aggressive Dispositionen mitbringen, auf eine pathologische, also suchtähnliche Art und Weise sehr gewaltsame Inhalte intensiv nutzen. Das war quasi die einzige Gruppe mit sehr vielen Abstrichen, wo man gesagt hat, okay, da gab es eine Verstärkung, Katalysatoreffekt, dass zum Beispiel dann gewaltsames Handeln mehr als normal angesehen wurde. Auch nicht, dass gewaltsamer gehandelt wurde. Also du verstehst, die ganzen Abstriche, die ich mache, wenn wir uns das empirisch angucken. Und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, die Effektstärken davon sind so klein, die Studienaufbauten sind so problematisch, das kann man absolut nicht als Hypothese stehen lassen. Und dann gibt es sogar noch die Gruppe, die sagt, Pornonutzung hält Menschen davon ab, Gewalt auszuüben. Will ich auch nicht als bestätigt hinstellen. Ich will nur sagen, das ist sowas, was so im Raum steht. Und tatsächlich, weil es Feministinnen in den 70er Jahren behauptet haben und bis heute arbeiten wir uns daran ab. Und das finde ich irgendwie so faszinierend bei der Allgegenwärtigkeit von Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche, queere Menschen, Transmenschen. Und auch natürlich gegen Männer, die auch Gewalt erfahren, wie wir uns dann so festhalten an zum Teil konstruierter Gewalt, das beschäftigt mich. Aber eigentlich wollte ich nicht auf die Wirksamkeit, sondern auf die Inhalte hinaus, wo auch immer wieder gesagt wird, ja, Männer wollen ja nur sehen, wie Frauen leiden. Also es ist einfach so eine Wahrheit, die als Mythos in unserer Gesellschaft steht. Und dann guckt man aber, also selbst wenn wir auf die mainstreamigste Mainstream-Porno-Seite wie Pornhub, X-Hamster, was weiß ich was gehen. Pornhub gibt ja zum Beispiel jedes Jahr diese Statistiken raus, was die meistgeklickten Kategorien sind. Darf man nicht überbewerten, das ist jetzt keine repräsentative Studie, aber trotzdem eine Tendenz. Und wenn wir da zum Beispiel sehen, seit 10 Jahren ist bis zu diesem Jahr, aber in den letzten 10 Jahren war Lesbian Porn die beliebteste Kategorie. Also lesbischer Porno, Porno, wo 2 oder mehr Frauen Sex miteinander haben, hat in der Regel nichts mit lesbischem Sex zu tun, sondern wie Heteromänner sich Sex zwischen Frauen vorstellen. Aber nichtsdestotrotz können wir schon mal festhalten, da drin ist keine geschlechterdifferenzierte Machtasymmetrie zu sehen. Darin ist keine Gewalt gegen Frauen abgebildet. Ob da trotzdem Gewalt gegen Frauen passiert ist bei der Produktion, können wir den Bildern nicht ansehen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir können nicht sagen, der männliche Blick sucht darin eine dominierte Frau. Genauso wie jetzt beliebteste Kategorie dieses Jahr, auch schon lange in den Top 5, ist die MILF. Wer in den 90ern sozialisiert, das erinnert sich an Stiflers Mom. Also es kommt von Mom, I'd like to fuck. Und was da inszeniert wird, ist eben die sexuelle Erfahrenheit von Frauen. Also dazu muss man sagen, die Durchschnitts-MILF im Porno ist so 32. Also das Reif nicht überstrapazieren. Aber Fakt ist trotzdem, es wird inszeniert, dass die Frau weiß, was sie will. Die Frau fordert ein, was sie will. Es ist häufig eine Autoritätsperson, die Ärztin, die Chefin, die Vermieterin. Und trotzdem wird das eben angeguckt und gesagt, ja, da wird ja nur der männliche Blick bedient, die sich unbedingt wünschen, dass Frauen sexuell proaktiv sind. Und das ist halt dieser Moment, wo ich denke, wenn wir in allem immer nur sehen, da wird ein Opfer gezeigt und eben in alles Passivität hineinlesen, dann finde ich es halt in unserem Blick auf diese Produkte etwas problematisch. Und auch da, das ist eine Fetischisierung. Also all das ist eine Fetischisierung. Ich würde sagen, es gibt keinen Porno, der nicht irgendetwas fetischisiert, weil er ja immer Menschen auf irgendwas reduziert. Ob das jetzt Körperlichkeiten sind oder eben auf ihre Lust in diesem Moment. Also es geht mir nicht darum, das frei zu sprechen von allem. Aber diese Tatsache von, ach, das ist ja total problematisch, das ist ja total frauenfeindlich, das ist ja total passiv, da ist ja wieder nur ein Opfer, die wird ja nur ausgenutzt. Es stimmt für mich einfach nicht und das passt nicht mit den Inhalten zusammen, die Menschen sehr viel anklicken. Und da bin ich jetzt wirklich im absoluten Ober-Mainstream. Genauso wie gesagt wird, es sind immer nur die gleichen Körper. Das stimmt einfach nicht. Natürlich werden Schönheitsideale, die in unserer Gesellschaft verbreitet sind, auch im Porno reproduziert, ohne Frage. Aber ich finde im Porno sehr viel mehr Vielfalt als auf Netflix oder auf roten Teppichen von Hollywood. Insbesondere, wenn ich danach suche. Aber auch da, wenn ich mir nur die 10 meistgeklickten Pornodarstellerinnen angucke, da gibt es Vielfalt, keine vollständige. Ich sehe da keine Transperson, keine dickfetten Personen, wenige People of Color, keine Menschen mit Behinderung. Ich will es nicht überstrapazieren. Aber diese Idee, dass es eben immer nur den gleichen Körper, den operierten Körper, den komplett idealtypischen, dass man immer nur große Brüste sieht. Es ist einfach nicht so. Und also auch da wieder die Frage, wie sehe ich echte Kritikpunkte, indem ich wirklich hingucke, indem ich wirklich differenziert bin, indem meine Sprache differenziert ist, indem klar ist, worüber ich spreche hier gerade. Und zum Beispiel Rassismusvorwürfe gegenüber der Pornoindustrie oder pornografischen Inhalten hört man fast nie. Dabei ist das ein total berechtigter Vorwurf und ein Problem, was durchaus existiert und wo ich auch sagen würde, die Überschneidungen zwischen dem, was im Porno passiert und dem, was in der Realität passiert, sind noch größer, als das bei Geschlechterungerechtigkeiten der Fall ist. Also weil wir einfach schon weiter sind in den feministischen Kämpfen, als wir es in den antirassistischen Kämpfen sind. Und dass das zum Beispiel so wenig aufkommt, finde ich total bezeichnend. Also da merke ich dann, um eine echte Kritik geht es dann auch wieder nicht, sondern es geht eben auch um dieses Narrativ der Opferrolle.
Verstehe ich. Also die Viktimisierung, also die Frau als wirklich entmündigtes Opfer, das keine Agency dann in dem Moment hat, so ist auch etwas sozusagen, das uns in eine falsche Richtung lenkt, wenn es ja um die Befreiung, um Empowerment insgesamt geht und dann auch um Geschlechtergerechtigkeiten.
Darf ich noch einen Nachtrag machen?
Bitte.
Wenn du sagst, wie schaffen wir es da differenziert drüber zu sprechen und ich über Sprache spreche, will ich nur noch einmal sagen, wie problematisch das auch finde, dass wir in dem Porno-Begriff so oft Gewalt und Straftaten mit einbegriffen haben. Also zum Beispiel der Begriff der Kinderpornografie. Mhm. Das ist einfach ein total verharmlosender, gewaltbeschönigender Begriff. Das klingt wie ein weiteres pornografisches Genre. Und das ist kein angemessener Begriff. Also mittlerweile haben sich die Missbrauchsdarstellungen etabliert. Auch schwierig, weil Missbrauch ein schwieriges Wort ist. Es gibt keinen korrekten Gebrauch von Kindern. Aber es markiert zumindest, dass es Gewalt ist. Oder der Racheporno hat sich auch so etabliert als Begrifflichkeit, wenn privat aufgenommene Aufnahmen hinterher uneinvernehmlich verbreitet werden. Das ist bildbasierte Gewalt oder bildbasierte digitale Gewalt, also dass wir wirklich Gewalt Gewalt nennen und wenn wir von Porno sprechen, zumindest erstmal eine Einvernehmlichkeit annehmen. Das können wir natürlich bei Pornoproduktionen nicht in dem Sinne nachweisen, aber in der Sekunde, wo sie nicht gegeben ist, wo der Sex nicht einvernehmlich ist, uneinvernehmlich gefilmt wurde, wie jetzt in, ja, was weiß ich, Saunen, Umkleiden oder so, oder eben uneinvernehmlich veröffentlicht wurde, dann sollten wir das nicht Porno nennen, weil dann sprechen wir über Gewalt, das sind Straftaten, die müssen geahndet werden und das ist ein komplett anderes Thema, ein wichtiges Thema, wo wir Aufmerksamkeit brauchen, wir strengere Gesetze brauchen, wir ganz viel Bewusstsein brauchen, wo ich auch die Erste bin, die sich dahinter stellt und sagt, lasst uns darüber reden, lasst uns hingucken, das muss Konsequenzen haben. Aber wenn wir das alles die ganze Zeit miteinander vermischen, dann können wir keine sinnvolle öffentliche Unterhaltung, geschweige denn politische, juristische Unterhaltung führen. Und das merkt man, das ist so eingeschrieben in unsere Gesellschaft, weil es ja auch in den Gesetzestexten zum Beispiel miteinander vermischt wird. Und da ist, glaube ich, echt noch ein weiter Weg, das voneinander auseinanderzudenken. Und das sage ich nicht nur, um die Pornografie zu entlasten, sondern auch um Gewalt ernst zu nehmen. Und das finde ich halt, gerade wenn ich sage, ich bin motiviert davon, gegen Gewalt, gegen Frauen vorzugehen, muss ich das erst recht leisten.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt eine Henne-Ei-Frage, auch in Bezug auf deine berechtigte Kritik eben an der, ja, der ewigen, des reflexiven, des reflexartigen Schützens, Wollens der Frau, was dann ihr aber auch erstmal einen Opferstatus ohne Agency verleihen könnte. In Bezug auf Pornografie, die genutzt wird, um gegen Frauen zu agieren. Also du hast gerade den sogenannten Racheporno genannt. Mhm. Das wäre ein besserer Ausdruck, ich glaube. Reproduktion von bildbasierter Gewalt.
Es ist bildbasierte Gewalt, ja, weil das Veröffentlichen der Bilder die Gewalt darstellt. Ja. Also die nicht einvernehmliche Weitergabe.
Das Aufkommen jetzt von KI ermöglicht ja jetzt auch dann eben noch pornografische Deepfakes. Und was ja zu beobachten ist, dass das eine Attacke auf Frauen ist, die ausschließlich Frauen erfahren. Also Frauen, zum Beispiel Taylor Swift hat das ja jetzt eben dann erlebt letztes Jahr, berühmte Frauen, Frauen, die auch einflussreich sind, die stark sind, sollen vom Podest sozusagen gezogen werden, indem sie in einen demütigenden, herabwürdigenden Kontext einer unfreiwilligen Sexualsituation gebracht werden. Mhm. Also das klassische Bild war Taylor Swift und es ist ein Gangbang mit irgendwie allen NFL-Footballspielern oder sowas. Mhm. Und die Idee dahinter ist ja, dass das eine Machtdemonstration ist. Wir packen dein Gesicht in diese Sexualsituation, in der du willentlich gedemütigt wirst, weil Taylor Swift ja nicht zugestimmt hat, also sie komplett unfrei ist, sozusagen ihr eigenes Bild eben in dieser pornografischen Situation zu sehen. Und beweisen damit, dass wir halt stärker sind als du. Und gleichzeitig nutzen dann aber andere eben das auch als Erregungsinhalt. Das führt mich zum Henne-Ei-Ding. Ist zuerst die Pornografie als ein mögliches Mittel bildbasierter Gewalt gegen Frauen da? Oder ist erst die Misogynie da, die Pornografie nutzt, um bildbasiert Gewalt gegen Frauen auszuüben, in Form zum Beispiel von Rache-Pornos oder KI-generierten Fake-Porns?
Grundsätzlich ist das immer ein Wechselspiel, wie mit allen Produkten, die in einer Gesellschaft entstehen, die spiegeln, was diese Gesellschaft ausmacht, die dann auch reproduzieren und das verstärken können. Also ich denke, eine ganz klare Trennung gibt es nicht. Gerade in der Deepfake-Thematik würde ich aber sagen, zuallererst ist erstmal die Misogynie da, die Frauen über Sex überhaupt abwertet. Also wären wir in einer Gesellschaft, wo das nicht passiert, wäre gar nicht eine Machtdemonstration darin möglich, dass ich eine Frau als sexuell aktiv inszeniere in so einem Deepfake. Also das funktioniert ja nur, weil wir Pornos abwerten, weil wir sexuell aktive Frauen abwerten und erst recht, wenn sie, also es wäre ein Problem, wenn Taylor Swift wirklich diesen Film gedreht hätte. Und nur deswegen ist es eine Machtdemonstration, sie da rein zu katapultieren, sozusagen. In einer Gesellschaft, wo alle sagen würden, Mensch, toll, Taylor Swift, wie vielfältig du dich aufstellst. Es ist jetzt unmöglich, darüber nicht unproblematisch zu sprechen, weil ich auch diese Gewalterfahrung überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen möchte. Aber ich mal nur wieder die Utopie, in der wir eine Frau in einem Gangbang nicht abwerten. in der hätte dieses Bild nicht so viel Macht. Mhm. Und das muss ja gar nicht so, wie soll ich sagen, so ausgeklügelt oder so drastisch sein, sondern das reicht ja wirklich nur das Nacktbild. Mhm. Also was passiert an der Schule, wenn von einem Mädchen ein Nacktfoto kursiert, wie weitreichende Konsequenzen das hat bis hin zum Suizid, das ist begründet in Misogynie. Mhm. Also und dass das weniger passiert, wenn das männlich gelesene Körper sind, ist begründet in Misogynie. Also deswegen würde ich da schon den Ursprung in diesen Strukturen sehen. Und es gibt halt immer wieder neue Technologien und Mittel, das umzusetzen. Und sexualisierte Gewalt ist immer eine Machtdemonstration, ob die mit oder ohne Körperkontakt passiert. Deswegen nennen wir sie auch sexualisierte Gewalt und nicht mehr sexuelle Gewalt. Oder nur in wenigen Fällen, weil es eigentlich gar nicht um ein sexuelles Verlangen, sondern um Macht geht. Mhm. Und auch da, also ich finde, KI ist auch so ein Paradebeispiel für Medienpanik, womit ich auch wieder nicht, also natürlich, es gibt tausend Gefahren von KI. Es gibt aber auch ganz viele Potenziale und wie immer hinken wir komplett hinterher und sind dann irgendwie überrollt von einer Technologie, für die wir noch überhaupt keine Umgangsweisen, kein Wissen entwickelt haben und sagen, was machen wir eigentlich, wenn die Hausaufgaben von ChatGPT geschrieben wurden? So, damit müssen wir uns halt auseinandersetzen, Umgang finden. Und das ist im Pornografischen nicht viel anders. Das ist komplex. Aber jede Technologie ist halt genau so schrecklich wie die Menschen, die sie nutzen. Das gilt für jede Plattform und Menschen sind halt einfach schlecht. Ich finde das so schrecklich, wie wirklich eine sehr misanthropische Person. Das ist einfach so. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wir Menschen hochhalten. Also wir gucken in diese Welt, die voll von furchtbar handelnden Menschen ist und haben trotzdem so viel Angst vor Maschinen. Und das ist für mich irgendwie ein Wunder, weil ich ganz oft denke, Maschinen machen mir weniger Angst als Menschen. Aber gut, ich möchte das jetzt nicht in eine Therapiestunde kippen lassen, aber ich meine es trotzdem vollkommen ernst, wie wir eben dazu neigen zu sagen, oh Gott, YouTube, Instagram, was weiß ich, diese Plattform. Und ja, die müssen wir kritisch angucken und das sind ganz große Unternehmen, die einer furchtbaren kapitalistischen Logik folgen. Also auch da soll überhaupt kein Freispruch sein, aber es sind trotzdem noch Menschen, die das dann nutzen, um Missbrauchsabbildungen zu verbreiten, um Fake News zu verbreiten. Da ist immer ein Mensch dabei, der das irgendwie tut. Mhm. Und wie schnell die aus dem Blick verloren gehen und Technologien, Plattformen, bestimmte Medien auf der angeklagten Bank so alleine sitzen, das irritiert mich.
Aber das ist interessant, dass du dem Menschen nicht vertraust, aber trotzdem vor Kulturpessimismus warnst. Finde ich schön. Ja. Gefällt mir. Das spiegelt mich auch.
Ich habe nie gesagt, dass ich logisch bin.
Ich kann es total nachvollziehen. Aber du hast gerade einen wichtigen Aspekt genannt, die genau, es sind Menschen, aber es sind natürlich auch Ideologien, es sind Herrschaftsverhältnisse, die mit beeinflussen, dass Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten und Unterdrückungsstrukturen entstehen lassen oder kreieren, schaffen, um eben Gruppen in irgendeiner Form ausbeuten zu können. Das Patriarchat ist eben eine Form davon. Und auch das ist ja ein wichtiger oder wesentlicher Aspekt in der Pornografie jetzt als Produktion. Und lass uns kurz über auch Produktionsbedingungen sprechen, die eben Faktor sind, die auch Teil des feministischen Diskurses und der Auseinandersetzung sind, wenn man über Sexwork im Allgemeinen spricht. Wo auch schon interessant ist, das Wort Sexwork als Work zu bezeichnen, weil eben da manche das dann auch erstmal nicht annehmen würden als Begriff. Mhm. In der Pornografie, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Objektivierung gibt, aber Frauen auch Subjekte sein können, dass es Empowerment geben kann, Body Positivity, und dass es erstmal was Gutes ist, wenn auch die Lust der Frau sichtbar oder visuell verfügbar ist. Und was die Intention dahinter ist, also ob das jetzt eben nur die Erregung eines heterosexuellen Blicks erzeugen soll oder für alle verfügbar, stell mir kurz zur Seite. Was machen wir mit dem Produkt Pornografie, wenn wir trotzdem davon ausgehen müssen, dass Ausbeutungsverhältnisse dieses Produkt möglich gemacht haben? Mhm. Ausbeutungsverhältnisse, die vermutlich, zumindest so zeigt es ja in die Geschichte, zum Nachteil der Frauen erfolgten oder zum Nachteil von People of Color, wenn wir uns jetzt die Pornografieproduktion in den USA oder ja, in den USA zum Beispiel anschauen.
Also, erstmal ist auch da natürlich, wenn wir wirklich hinschauen wollen, die Frage, von welchen Pornos sprechen wir immer. Also da gibt es ja auch so die Tendenz, dass wir von der Pornoindustrie sprechen und total unklar ist, was eigentlich damit gemeint ist und das natürlich eine unfassbare Bandbreite gibt von der Hochglanzstudioproduktion in L.A. zu der Hinterhofproduktion, wie es immer so schön genannt wird, in Wuppertal zu dem OnlyFans-Account von einer Person, die völlig alleine interagiert, sich alleine vor der Kamera inszeniert. Das sind ja alles Realitäten und dazwischen gibt es noch tausend andere Realitäten, über die ich unmöglich ein Urteil treffen kann. Dann muss man dazu sagen, dass, also ich versuche ja, wo ich kann, meine Aussagen, abgesehen von meiner Menschenskepsis zum Beispiel, auch auf empirische Ergebnisse zu stützen. Und über die Produktionsseite von Pornografie gibt es wirklich so gut wie gar keine Forschung. Also selbst die Sexarbeitsforschung, die viel ja auch in Feldforschung ist und an und mit Menschen arbeitet, die klammert Pornografie eigentlich vollständig aus. Also die Pornoforschung ist sehr auf entweder Inhalte im Sinne von Filmwissenschaften, wo auch ein großer Strang hergewachsen ist, oder dann eben eher aus der Psychologie und klinischen Psychologie zu der Wirksamkeit oder dann eben den Erziehungswissenschaften dieser Ecke. Das heißt, wir wissen einfach vieles nicht darüber, wie Pornos produziert werden. Es ist eine intransparente Branche, natürlich auch, weil sie weiterhin kriminalisiert wird. Also nur weil Pornografie legalisiert wurde, das gilt für Deutschland wie USA, wie für viele andere Länder, ist es ja nicht vollständig entkriminalisiert worden. Es ist immer noch stigmatisiert und es wird immer noch auf vielfache Weise finanziell oder anders diskriminiert. Dementsprechend, gerade in Deutschland zum Beispiel, ist es sehr schwierig, hier Pornos zu produzieren und Geld damit zu verdienen. Viele Firmensitze werden ins Ausland verlagert aufgrund der Gesetzeslage hier. Das führt wieder zu mehr Intransparenz. Also eigentlich wie bei allen Dingen, die kriminalisiert werden, führt es dazu, dass wir sie weniger leicht regulieren können. Und das macht sie potenziell natürlich auch gefährlicher. Insgesamt ist gerade durch Phänomene wie OnlyFans, was ich wirklich als eine Zäsur so der letzten Jahre nochmal empfinde in der Pornoindustrie, während der Pandemie ist diese Plattform, es gibt auch viele andere Plattformen wie BestFans oder MyVideo oder, alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren, dass CreatorInnen ihre eigenen Inhalte hochladen, direkt an die EndverbraucherInnen verkaufen, oft über so ein Abo-Prinzip. Es ist eigentlich so ein Mischmasch aus Social Media und Pornoseite, wo auch eine gewisse Scheinnähe mitverkauft wird, also oft mit scheinbar personifizierten Inhalten, mit Möglichkeiten, sich Nachrichten zu schreiben, die oft von Bots geschrieben werden, sind wir wieder bei KI, ohne hier irgendjemanden desillusionieren zu wollen. Aber die meisten Menschen haben keine Zeit, so intensiv mit ihren Fans zu kommunizieren. Genau, das hat aber die Machtverhältnisse sehr verschoben in dieser Industrie, weil insbesondere viele Darstellerinnen gemerkt haben, ich kann mein Einkommen sehr einfach selbst generieren und muss nicht mehr abhängig sein von dem Agenten, dem Produzenten, dem Regisseur und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel auch was sehr viel ausgeklammert wird. Und auch da, ich will OnlyFans nicht, das ist ja dann auch mal dieses Problem, es kippt dann sofort in, das ist Empowerment und die Emanzipationsmaschine OnlyFans und alle sind da völlig frei und es ist purer Feminismus, was auf OnlyFans passiert, das ist natürlich Quatsch. Auch vieles, was man dort kritisieren kann, aber es ist trotzdem ein großer Unterschied zu, ich drehe einmal diese Szene, kriege dafür meine 400 Euro, danach sehe ich nie wieder Geld von dem, was ich produziert habe. Und Menschen sind halt auch zunehmend bereit, dafür zu bezahlen. Und das macht auch einen sehr großen Unterschied. Denn mit dem Internet haben Menschen sozusagen verlernt, für Pornos zu bezahlen. Und das macht natürlich auch was mit dem Produkt, mit der Wertigkeit in einer kapitalistischen Logik und auch mit dem konkreten Geld, was verdient werden kann, wer daran profitiert. Ich habe zu viele Dinge auf einmal in meinem Kopf, aber den Punkt finde ich wichtig, deswegen sage ich ihn jetzt, sonst vergesse ich. Ihn, das finde ich mich auch so spannend, Menschen, die die Pornoindustrie und die bösen PornoproduzentInnen in die Kritik nehmen, aber nicht auf die Menschen gucken, die es nutzen. Also natürlich haben wir Konsummacht und natürlich ist eine Pornoseite wie Pornhub, die wir aus ganz vielen Gründen zu Recht kritisieren können, wäre halt nichts, wenn nicht Millionen Menschen jeden Tag draufklicken würden. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, immer das Individuum allein in die Verantwortung zu nehmen. Wie du schon sagtest, sind wir aus Strukturen und Produkte werden uns angeboten. Aber am Ende haben wir trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, es ist ein Scheißprodukt, will ich nicht unterstützen. Und der Moment passiert sehr selten, wenn es um Pornos geht. Und ich bin mir sicher, dass der auch damit zusammenhängt, dass wir denken, ist ja eh falsch. Ich bewege mich sowieso schon in einer moralischen Grauzone. Mhm. Ich habe eh schon das Gefühl, ich mache irgendwas Illegales. Dann ist es auch egal, ob ich auf der Seite oder auf der Seite bin. Und das ist es halt nicht. Weil in dem Moment, wo ich auf eine Seite gehe, wo Big Dick 85 ein Video hochgeladen hat, ich keine Ahnung habe, wer das ist, ich keine Ahnung habe, wer da Sex hat. Also das ist ja dann auch oft überhaupt nicht klar, wem gucke ich hier eigentlich gerade zu. Mhm. Die Menschen, die da zu sehen sind oder die das produziert haben, definitiv nicht davon profitieren, dass ich mir gerade ihre Arbeit angucke. Da sind ein paar Punkte, wo wir merken sollten, da habe ich gerade keinen ethischen Konsum. So, ich habe null Absicherung darüber, wie das da hingekommen ist, wie das gefilmt worden ist. Und auf solchen Plattformen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Missbrauchsdarstellungen zu sehen, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise nicht einvernehmlich produzierte, hochgeladene Inhalte zu sehen, viel, viel höher, als wenn ich irgendwo hingehe, wo mehr Transparenz herrscht. Mhm. Und auch da wünsche ich mir eine Verschiebung der Unterhaltung und andere Konsequenzen von einer berechtigten Kritik, die aber oft vor allen Dingen Plattformkritik ist und nicht Kritik an der Pornoindustrie. Denn die Pornoindustrie, auch so wie sie noch existiert als Studiosystem, ist sehr viel regulierter, als das viele Menschen sich vorstellen. Also da gibt es Verträge, da werden Ausweise überprüft, da wird auf STIs getestet, da gibt es Absprachen, was passieren darf, was nicht. Da sind sehr viele Menschen am Set dabei. Also ich würde nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, an einem Pornoset Gewalt zu erleben, ist größer ist als im ganz normalen Online-Dating. Definitiv ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, sich mit STIs anzustecken, weil die meisten Menschen in der Normalbevölkerung sich nie, selten, auf jeden Fall zu selten testen lassen. Ja, ich atme einmal durch. Du merkst, ich mache sehr viele Schubladen auf, aber weil da halt so viele Schubladen drin sind und die so oft nicht geöffnet werden in dieser Debatte. Und auch da bleibt, ja, es ist eine Unterhaltungsindustrie. Überall, wo Macht ist, wird Macht missbraucht. Es ist immer noch eine männlich dominierte Industrie. Menschen werden dort ausgebeutet, machen Gewalterfahrungen. Das Gleiche gilt für den Unibetrieb. Das Gleiche gilt für den Literaturbetrieb. Das Gleiche gilt für die Institution Museum. Wichtig zu sagen, weil wir in einem sitzen. Auch eine patriarchale Institution. Und ich finde es sehr interessant, wie auch in allen Stationen meiner Laufbahn ich miterlebe, wie Übergriffe, Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt passiert an Unis, Literaturhäusern, anderen Institutionen und sie einfach sehr leicht unter den Teppich gekehrt werden kann, weil das alles Institutionen sind, die sehr viel Prestige genießen. Und das Gleiche gilt, ich meine, wir haben es jetzt gesehen, sei das Row Zero, Musikindustrie, sei das die MeToo-Bewegung in Hollywood, in allen Unterhaltungsindustrien wiederholen sich diese Probleme und natürlich auch in der Pornoindustrie. Aber wir feiern halt trotzdem noch sehr ungeniert Oscar-Verleihungen oder gehen auf Konzerte von Leuten, wo wir sagen, verurteilt wurde er ja nicht. So, und das finde ich einfach heuchlerisch. Mhm. Und da müssen wir uns schon dann auch an die eigene Nase fassen, wo wir Gewalt sehen wollen, wo wir sie nicht sehen wollen, wo wir bereit sind, Konsequenzen zu ziehen und auch selbst vielleicht auf Dinge zu verzichten, die uns mal wichtig waren oder wo wir einfach nur auf die bösen anderen zeigen können, die das weiter nutzen.
Das würde ich mit dir einen Ausblick wagen. Du hast schon ein paar Mal angedeutet, eine Gesellschaft, in der es eben nicht die Art von Stigmatisierung hat, über Pornos zu sprechen oder mit anderen sich über Pornokonsum auszutauschen, was ja dann eben positive Auswirkungen auch auf Produktionsumstände dann rein theoretisch hätte und auf die Auseinandersetzung sozusagen mit dem Produkt oder und oder auch mit dem Kunstprodukt Pornografie. Würdest du uns mitnehmen und dir das nachzeichnen, was eine ideale gesellschaftliche Situation wäre, in der Pornografie zum Beispiel jetzt im normalen Cineplex laufen würde oder in Museen könnte man sich, also sieht man ja sowieso, was erzähle ich denn, es gibt ja auch schon pornografische Inhalte in Museen, aber dass das jetzt mehr Bestandteil des alltäglichen Lebens ist oder wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der all die negativen Aspekte, all die Unterdrückungsaspekte, all die Ausbeutungselemente nicht Teil der Erzählung der Pornografie sein müssen?
Ich finde, Pornografie darf privat bleiben. Es darf auch ein Privatvergnügen bleiben. Also ich finde, es muss nicht im öffentlichen Raum sichtbar sein. Also meine Idealvorstellung ist nicht eine Welt, wo uns an jeder Ecke pornografische Inhalte begegnen. Weil ich glaube, wenn die wirklich existieren würde, hätten sie auch gänzlich ihre Funktion und ihren Reiz verloren, wenn das wirklich einfach überall wäre. Das heißt, das ist gar nicht das, was ich mir unbedingt wünsche. Und das ist auch nicht, das ist vielleicht auch immer noch mal wichtig zu sagen, wenn ich sage, wir brauchen eine Gesprächskultur und wir müssen uns da irgendwie von Scham befreien. Es ist auch nicht meine Utopie, dass wir alle mit allen permanent über unsere Porno-Gewohnheiten und Sehwünsche sprechen. Das wird sehr oft missverstanden und auch oft gegen mich verwendet, wenn so übergriffige Journalisten mich irgendwie nach meinen eigenen Masturbationspräferenzen fragen und ich da eine Grenze ziehe, dann sind die immer so, sie wollen doch eine schambefreite Gesellschaft. Und deswegen ist mir nochmal wichtig zu sagen, das meine ich damit nicht. Intimitätsgrenzen sind wichtig, die schützen uns und es gibt eine Form von Scham im Sinne von Privatheit, die sehr gesund und wichtig ist und die dürfen wir auch alle behalten. Aber in meiner Porno-Utopie wäre es nicht so schambesetzt, was bedeutet, oder anders gesagt, ich würde mich für die richtigen Dinge schämen. Also ich würde mir tatsächlich, ich denke mir, es wäre nicht schlecht, wenn Menschen sich ein bisschen mehr dafür schämen, dass sie auf super fragwürdigen Seiten zum Beispiel Inhalte konsumieren, dass sie nicht eine Sekunde darüber nachdenken, vielleicht für ein Produkt zu bezahlen, an das sie bestimmte Standards richten. Und weniger eben für konkrete Inhalte, Szenarien etc. Und natürlich eine, wo das Sexuelle insgesamt so gleichberechtigt gestaltet ist, dass wir uns in der Fantasie in alle Richtungen bewegen können, ohne uns entweder dabei schlecht zu fühlen oder auch Bilder zu reproduzieren, die anderen Menschen schaden können. Ja, das ist wahrscheinlich der unrealistischste Part, dort jemals anzukommen, aber es wäre der schönste. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht der pragmatischste, wünsche ich mir ein Bildungssystem, das dieses Thema erstens auffängt, aber vor allen Dingen sinnvolle sexuelle Bildung vermittelt, sodass diese Aufgabe eben nicht auch Pornos aufgehalst wird. Denn das ist im Moment die Situation, dass sich das so verschiebt, dass viele Kinder und Jugendliche eben ihre Informationen über Sex fernab vom Biobuch aus Pornos ziehen. Und das ist einfach nicht das, wofür sie gemacht wurden. Also ich würde mir wünschen, dass die woanders ihre Fragen beantwortet bekommen und zwar auf eine lustfreundliche und queer-inklusive und praxisnahe Art und Weise. Und dass ja, Konsens einfach wirklich verankert wird in unserer Gesellschaft. Also das ist, glaube ich, auch so eine der großen Widersprüchlichkeiten und dann auch die in mir so Widerstände und Garstigkeit hervorrufen, wenn Leute sagen, ja, weil man weiß ja nie, ob das einvernehmlich ist. Und dann sagen sie zu ihrem Kind, der Onkel ist aber traurig, wenn du mir jetzt nicht einen Kuss gibst. Mhm. So, das ist einfach übergriffig. Mhm. Und Kindern von Anfang an beizubringen, wie Grenzen funktionieren, damit sie, wenn sie erwachsen sind, das immer noch und erst recht können, das fehlt einfach. Es fehlt einfach komplett. Also wir werden so dazu sozialisiert, unsere Grenzen überschreiten zu lassen, insbesondere wenn wir als Frauen sozialisiert sind. Und ja, wirklich so Konsens als Säule einer Gesellschaft, auch wenn das komplizierter sein kann in den konkreten Situationen, als wir meinen. Das halte ich für so einen Grundpfeiler, der einfach fehlt, wenn es allgemein um Sexualität geht. Und dazu gehört natürlich immer Kommunikation. Und dann lande ich wieder beim Sprechen, also dass wir einfach eine Sprache für das Sexuelle finden. Und auch das fängt halt an bei Genitalien richtig benennen am Wickeltisch. Also das ist sexuelle Bildung ist lebenslanges Lernen und da fängt es an, Autonomie über den eigenen Körper zu bekommen und ja, das ist dann eben so eine sehr, sehr lange Verkettung und am Ende wird dann irgendwie nur noch das letzte Glied beschuldigt und da, glaube ich, müssen wir einfach anfangen, das mehr aufzurollen und ich denke schon, dass Veranstaltungen wie heute, also wir sind hier irgendwie in einer etablierten Hochkulturinstitution und sprechen über Pornos. Das ist ja schon mal was. So, davon braucht es, denke ich, mehr. Und es braucht natürlich auch Räume. Dafür ist der Raum hier nicht da, wo wir wirklich auch persönlich sprechen können, wo wir über Vorlieben sprechen können, über Ängste sprechen können. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel, sehr schnell auch sich auflösen könnte und wir vor allen Dingen merken, wo ist ein echter Leidensdruck? Wo tun mir Bilder wirklich nicht gut? Und wo habe ich einfach nur einen Leidensdruck, weil ich irgendeiner gesellschaftlichen Norm oder meinen eigenen überhöhten moralischen Ansprüchen nicht entspreche? Und insofern sehe ich schon im Dialog und in der Bildung zwei der wichtigsten Lösungsansätze für das Gesamtdilemma, in dem wir so stecken.
Ich fand das so einen schönen Abschlussgedanken, dass wir tatsächlich jetzt 1,5 Stunden über Pornos sprechen konnten hier in der Schirn. Und das auch noch auf Grundlage oder als Anlass nehmend die Ausstellung von Carol Rahmer, die vermutlich vielen Punkten, die du gesagt hast, auf jeden Fall beipflichten würde. Also das vermittelt zumindest ihre Kunst. Und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Madita Oeming. Danke, dass du da warst.
Danke. Danke dir.
Danke dir.
Thank you.